Philipp Schöne ist nicht nur Director Solutions Engineering bei MuleSoft, er ist auch Wiederholungstäter in diesem Podcast und einer, mit dem ich regelmäßig über WhatsApp über neue KI-Use-Cases fachsimpel. Und genau daraus ist diese Folge entstanden. Wir sprechen darüber, wie sich Pre-Sales-Organisationen mit KI verändern, ganz konkret, ganz praktisch, von RFP-Bearbeitung mit Notebook LM über Agentenkonzepte bis zu tiefgreifenden Kulturveränderungen in Teams. Philipp teilt, wie er sein Team im Wandel führt, wie Bottom-Up-Initiativen neue Dynamiken reinbringen und warum Führung heute auch bedeutet, mal den Lärm zu filtern. Wer wissen will, wie man AI im Pre-Sales nicht nur nutzt, sondern wirklich verankert, hier geht's lang. Wir haben ja Ende letzten Jahres angefangen, die Pre-Sales Leadership Community aufzubauen. Du bist ja, ich glaube, seit Tag 1, weil wir uns ja auch schon gut und lange kennen, bist du mit am Start. Vielleicht hast du zwei Sätze für unsere Zuhörenden, wie du das wahrnimmst. Und einfach brutal ehrlich mal sagen, so was gefällt dir? Warum bist du da? Was hast du vielleicht schon daraus gezogen? Wir wollen natürlich gerne noch mehr Mitglieder gewinnen. Und du als bestehendes Mitglied hast ja vielleicht da einen Gedanke dazu.
Also ja, habe ich. Und ich freue mich, dass ihr das gemacht habt. Das ist eine total gute Aktion. Und auch wenn ich nicht immer was schreibe, ich bin stiller Leser und freue mich über die große Bandbreite, die wir haben in der Community. Wir haben ganz viele unterschiedliche Leute, die ganz unterschiedliche Perspektiven reinbringen und das ist für mich total wertvoll, weil mich das immer wieder challenged in meiner Sichtweise auf die Themen, die natürlich durch meine Organisation und mein Umfeld geprägt sind. Und es ist total erfrischend und brutal ehrlich, hast du gesagt. Ich finde, es ist an der einen oder anderen Stelle brutal ehrlich. Und das ist gut so.
Ich war letztens ganz geflasht. Wir haben so ein bisschen über Pre-Sales Activity Tracking gesprochen. Ne? Und auf einmal sind alle ums Eck gekommen und haben geschrieben, wie sie es bei sich machen. Wo ich auch schon dachte, okay, war ich auch positiv überrascht, wie teilbereiter die Menschen sind. Aber am Ende, ne, ist es für uns halt auch so ein Safe Space. Ne? Ich meine, da sind halt nur Pre-Sales wieder drin. Und das heißt, hier kann man einfach mal sich eben austauschen. Und wie gesagt, finde es cool, dass du mit am Start bist. Manche lesen mehr, manche schreiben auch mehr. Und das ist auch vollkommen okay. Genau, dafür ist es ja klar. Du bist ja praktisch Stammgast bei uns. Wir haben vor ein paar Monaten schon mal über das Thema Pre-Sales und AI gesprochen. Wir haben uns auch in Berlin getroffen beim Artist Circus. Da hast du auch zu dem Thema einen Impuls abgegeben mit vielen tollen, konkreten Beispielen, wie ich fand. Und wir haben es mal als Anlass genommen, weil die Entwicklungsgeschwindigkeit ja auch atemberaubend ist teilweise, einfach hier nochmal einen zweiten Check-in zu machen. Da freue ich mich heute mit dir. Vielleicht können wir direkt mal einsteigen. Du hattest im letzten Gespräch davon erzählt, dass ihr zentral so eine strategische Initiative für KI bei euch gebildet habt. Also so hatte ich das jedenfalls verstanden. Und du hattest mir im Vorgespräch berichtet, hey, das hat sich jetzt so ein bisschen, ich will nicht sagen aufgebrochen, aber es hat sich ein bisschen mehr verteilt. Es gibt auch mehr so in den Teams verankerte Initiativen. Vielleicht kannst du uns ein bisschen mitnehmen, was hat sich bei euch da seit dem letzten Mal geändert?
Ja, also als wir das letzte Mal gesprochen haben, war das ja noch sehr so in so einer Phase der, oh, das ist jetzt verfügbar. Und es war sehr früh, ne? Also ChatGPT hatte quasi einen Release gemacht. Die Leute hatten dann so ein bisschen angefangen, das zu nutzen. Dann gab es die ersten Enterprise-Tools bei uns intern und so die ersten Datensicherheits- und Verwendungsfragen wurden gelöst. Und dann war auch klar, wir müssen da irgendwie was machen und auch vielleicht ein bisschen anschieben und gucken, was gibt es denn im Feld. Da gab es auch diverse Fragen von Leadership. Okay, jetzt haben wir haben das Tool, was macht ihr denn jetzt damit? Weil alle schon irgendwie verstanden haben, das ist was Großes, irgendwas wird da passieren und war natürlich alle sehr interessiert daran, auch die Use Cases dann zu extrahieren. Und nach diesem initialen Push, den wir im letzten Jahr gemacht haben, ist es, glaube ich, oder meiner Wahrnehmung nach so, dass schon den Einzug gehalten hat in den Alltag von vielen Personen. Das liegt natürlich auch daran, dass die Softwarehersteller an vielen Stellen die Tools schon verfügbar gemacht haben. Wir nutzen hier unter anderem Google und haben da auch, weil es eine große Partnerschaft gibt, mit meinem Arbeitgeber relativ früh die Tools von Gemini gewitelistet bekommen, sodass quasi an vielen Stellen in der normalen Arbeitsumgebung, Kalender, E-Mail, Slides und so weiter, KI-Tools in mannigfaltiger Form zur Verfügung stehen. Und natürlich hatte so das Feedback vom einen oder anderen Kollegen jetzt noch nicht so toll sind. Die Erwartungshaltung ist dann auch mal groß. Ne? Mach mir doch mal ein Slide, was so und so aussieht oder bau mir mal eine Animation um und so. Und das, du schüttelst den Kopf für diejenigen, die es nicht sehen können. Ja. Genau. Die Frustration sprudelte dann auch durchaus an der einen oder anderen Stelle aus den Kollegen raus. Die Erwartungshaltung war groß. Aber ich glaube, es haben alle verstanden, der Großteil der Kollegen und Kolleginnen verstanden, was das Potenzial ist. Und nutzen das. Und auf der anderen Seite, was ich wahrnehme, ist dadurch auch, dass wir uns auch als Firma transformiert haben. gibt es wesentlich mehr so eine Aufbruchsstimmung bei den Leuten. Und das führt dazu, dass du auf einmal Leute in der Organisation wahrnimmst, die sich mit den Themen auseinandersetzen, die eine andere Perspektive darauf haben. Und was ich sehr, sehr cool finde und finde wirklich schöne Sache ist, ein schönes Ergebnis ist, dass wir viele Bottom-up-Initiativen haben, wo die Leute sagen, ich setze mal freitags nachmittags oder freitags morgens eine Stunde auf 90 Minuten und sammle mal, was ist in den letzten 2 Wochen intern in unserer Firma passiert. Versuch das mal irgendwie zusammenzupacken, sammle das von unterschiedlichen Kanälen ein. Dann, was ist extern passiert? Was ist mir über den Weg gelaufen in LinkedIn und Co.? Versuch da mal ein Summary zu machen. Und wenn da was fehlt, kann jederzeit einer die Hand heben und sagen, ey, ich habe da das gesehen. Dann wird da kurz drüber gesprochen, wird unterbrochen. Und dann gibt es vielleicht noch irgendjemand, der sagt, oh, ist so cool, ich habe hier jetzt 50 Leute auf einmal sitzen. Ich habe letzte Woche mal was gebaut. Ich zeige euch mal was, was ich gebaut habe. Vielleicht bringt es einen Mehrwert. Und die Diskussionen, die da entstehen, die sind, finde ich, total gut. Und das ist halt nicht, da hat jetzt ein Manager oder ein Leader irgendwo gesagt, oh, ihr müsst jetzt einen Know-how-Austausch machen, sondern du merkst, es kommt so ein Push von unten, wo die Leute sagen, das ist aber cool, dass ich jetzt mich da quasi zeigen kann oder dass es was gibt, wo ich mich ausprobieren kann. Und das ist so ein bisschen vielleicht auch, was ich so in meiner Rolle als Leader sehe, dass wir halt Platz machen müssen dafür.
Hast du vielleicht ein konkretes Beispiel, was du kürzlich, wie gesagt, das Entwicklungstempo ist ja wirklich atemberaubend teilweise. Gibt es irgendein Beispiel aus den letzten 2, 3 Wochen, wo irgendjemand vielleicht aus deinem Team irgendwas ausprobiert hat, wo du dachtest, hey, coole Idee, das gucken wir uns jetzt mal genauer an, irgendein Pre-Sales-Use-Case irgendwie?
Ja, wir haben relativ viel mit Notebook LM gearbeitet bei uns.
Ah ja.
Ist ein verhältnismäßig einfaches Tool. Ne? Also für alle diejenigen, die da jetzt noch nicht unterwegs sind, da kann man im Grunde wie bei einem großen Notizbuch, also im Ordner, kann ich halt Dokumente zusammenfügen und kann das dann befragen im Grunde. Und wir haben das mal angefangen zu nutzen für alle unsere Discovery Notes. Na, die Kollegen machen Notizen in allen möglichen Applikationen, aber irgendwie so Google ist dann doch, oder ein Dokument, ein Textdokument in irgendeiner Art und Weise, ist eine relativ naheliegende Art und Weise. Und da kann ich mir dann zum Beispiel schon mal ein Exec-Briefing machen lassen. Was haben wir denn überhaupt alles an Discovery-Informationen zusammengestellt? Oder anderer Use-Case, den wir ja ausprobiert haben, ist, und das ist wahrscheinlich was, was vielen Leuten über den Weg läuft, Ausschreibung und damit verbundene Fragenkataloge, ne? RFI, RFP und war auch das, was die Leute als erstes machen wollten und dann kommt natürlich sofort irgendwie, oh, da haben wir aber Tool ABC. Wir haben es letztendlich mal ausprobiert mit Notebook LM, haben die letzten 50 RFPs, die wir abgegeben haben, genommen, da reingeladen, vorher anonymisiert, weitestgehend versucht zu anonymisieren und sind in der Lage jetzt damit mit einem verhältnismäßig Low-Effort RFP-Fragen, glaube ich, in einer ganz okay Qualität zu beantworten. Und da brauche ich jetzt kein zentrales Team, was irgendeine Datenbank maintaint oder so. Ich brauche Leute mit Sinn und Verstand, die natürlich ein bisschen die Fragen nochmal hinterfragen, vielleicht die Antworten hinterfragen, nicht die Fragen, sondern die Antworten hinterfragen. Aber die Ergebnisse waren für mich schon echt gut. Und natürlich muss man mal aufpassen, was kommt da raus. Aber gerade Notebook LM in meiner Erfahrung oder in dem, was wir jetzt gemerkt haben, ist relativ unanfällig für Halluzinationen. Und das ist ein Erfahrungswert, der, wo wir gesagt haben, so, wow, okay, das kann echt einen Mehrwert sehr schnell bringen bei uns. Ne? Und wo die Kollegen sofort Feuer und Flamme waren und sagen, oh, ist ja cool, das ist irgendwie, das bringt mir was in meinem Arbeitsalltag. Qualität ist hoch. Ich muss da nicht studiert haben, um das zu nutzen, muss keinen großen Promptkurs gemacht haben, sondern ich kann meine Frage da reinwerfen, das Ding wirft mir was zurück und dann ist der Mehrwert relativ schnell da.
Was ja brutal an dem konkreten Beispiel ja auch ist, es gibt ja am Markt diverse, gerade so RFP-unterstützende Tools, die du ja im Prinzip in dem Moment sofort, also hinfällig gemacht hast, wenn du sagst, das funktioniert hier zumindest in eurem Fall, funktioniert es ja ganz gut. Wenn ich dich auch richtig verstanden habe, also ihr zieht nochmal so eine Qualitätsschleife ein, ne? Ihr lasst das Ding die Anforderungen beantworten. Ich fand es gerade schön, freudscher Versprecher vielleicht. Also so eine Anforderung kann ja auch mal sinnlos sein, ja, aber das ist ein anderes Thema. Da können wir in einem anderen Podcast mal drüber sprechen, ob die Kundenanforderungen in einer Ausschreibung immer alles so sinnvoll sind. Aber in dem Fall ging es ja um die Antwort und das ist auch der Punkt, auf den ich jetzt hinaus will. Also nochmal so ein Quality-Check irgendwie, ja.
Ja, ich glaube, das ist ein Skill, den wir halt im Moment noch den Leuten ans Herz legen müssen und den sie weiterhin haben müssen. Ich kann nicht einfach die Augen zumachen und alles Copy-Paste übernehmen, sondern die Leute müssen schon einen gewissen kritischen Blick haben, skeptisch gegenüber der Antwort sein. Und natürlich kann man mit so einem Ding auch mal sich bewerten lassen, wie ausgereift denn die Ausschreibung ist. Wenn man mal 2 Minuten hat, kann man da Fragen stellen, weil es ja ein Dokument und dann kriegt man auch eine interessante Antwort zurück. Und ja, natürlich haben wir auch schon Ausschreibungen gefunden, wo Fragen drin waren, wo wir uns gefragt haben, wo kommt die her? Und wahrscheinlich ist sie aus einem generierten Fragenkatalog gewesen und es hat kein Quality-Check stattgefunden. Ich glaube, das ist so eine Zwischenphase, die wir jetzt vielleicht haben. Vielleicht, wenn wir das noch ein bisschen länger haben, dass da Fragen und Antworten kommen, die von der Qualität her ein bisschen fragwürdig sind. Aber es ist, glaube ich, ein ganz normaler Entwicklungszyklus, durch den wir da durchgehen.
Ja, ich meine, wenn man das jetzt mal blöd in die Zukunft spinnt, also dann hast du auf der Einkäuferseite, also auf der Kundenseite, gibt es vielleicht jemanden, der sich einen Anforderungskatalog durch ein LLM, durch ein Spezial-LLM generieren lässt und auf der Anbieterseite hast du das Gleiche. Also vielleicht ist es zukünftig auch ein Prozess, wo einfach zwei KIs miteinander die Sache ausmachen können und wir dann am Ende kommt ein Compliance-Level bei raus und die Top 3 werden dann nochmal zur Vorstellung eingeladen.
Ja, also diese Gedanken, die habe ich mir auch gemacht. Die haben wir haben ja auch ein bisschen über das Thema dann nach unserem Gespräch in Berlin gechattet. Ich glaube, dass ich da schon einiges nochmal ändern wird, weil die Frage ist natürlich, wenn du über solche Automatisierung nachdenkst, wo ist der Mehrwert dieser Gespräche, sei es jetzt ein RFP, sei es irgendwelche anderen Dinge, kann man eventuell das so nutzen, dass man über die wirklich wichtigen Dinge redet. Ja. Und das ist ja eigentlich das, was wir auch als SEs wollen. Ne? Wir wollen ja eigentlich mit dem Kunden über die wirklich wichtigen Dinge reden und zum Kern vordringen. Und das wäre so mein positives Szenario, mein positives Outcome, das allen Beteiligten hilft, über was Positives am Ende zu reden, nämlich wo können die Lösungen einen Mehrwert bringen, wo können wir als SEs auch einen Mehrwert bringen in der Diskussion, wo bringen wir eine Erfahrung mit.
Führst du ein Pre-Sales-Team und fragst dich manchmal, wo die wirklich guten Antworten herkommen sollen? In der Pre-Sales Leadership Community bekommst du sie von aktuell 135 Pre-Sales-Leadern aus Unternehmen wie SAP, Adobe, Celonis, Salesforce, Click und so weiter. Was springt für dich dabei heraus? Alle zwei Monate treffen wir uns für einen Live-Call, nur 50 Minuten lang, also genauso lang wie eine Netflix-Folge, aber voll mit Impact. Praxisnahe Insights zu echten Leadership-Themen wie Hiring, Enablement, Skalierung, KPIs, Karrierepfade. Unser Versprechen dabei? Eine Zero-Noise-Promise. Kein Spam, kein Larifari, ausschließlich handverlesene Führungskräfte, die genau deine Sprache sprechen. Wenn du also den nächsten Hiring-Fehler vermeiden möchtest, deinen POC-Durchsatz erhöhen willst oder einfach schneller an die echten Best Practices kommen möchtest, dann gibt es genau zwei Optionen. Erstens, Mitglied werden. Oder zweitens zusehen, wie alle anderen die Learnings zuerst umsetzen. Also, ist ein No-Brainer. Bewirb dich jetzt kostenlos unter serockstars.com/community. Der Link natürlich auch in den Shownotes. Wir prüfen jede Anmeldung per Hand, um sicherzustellen, dass die Qualität und Exklusivität erhalten bleibt. Und jetzt zurück zur Folge.
Die halten eine KI einfach nur, weil sie ja auf Basis von Daten, die wir ihnen ihr gegeben haben, ein Ergebnis ausspuckt, einfach limitiert ist. Und darauf würde ich mich auch konzentrieren. Derjenige, der heute guckt und versucht, repetitiv Sachen zu machen, ich würde sagen, das ist ein schlechter Ratgeber.
Wo du gerade Notebook LLM erwähnst, vielleicht kann ich da auch noch einen kleinen Use Case aus meinem Alltag teilen. Ich habe kürzlich mal sämtliche, wir sind jetzt, wenn du und ich hier sprechen, ist Folge 222 oder sowas. Ne? Also wir haben wirklich jetzt inzwischen schon über die letzten 7 Jahre sehr viele Folgen aufgenommen. Und es gibt Werkzeuge am Markt, da kannst du dir dafür das tun, RSS-Feed rein und kriegst im Prinzip die Möglichkeit, über einen gesamten Podcast alle MP3s runterzuladen. Das habe ich mal mit unserem eigenen Podcast gemacht. An dem Tag sind dann die Downloads von unseren Podcast-Statistiken nach oben gepiekt, weil ich auf einmal 200 auf einmal runtergeladen habe. Und ich habe dann 200 MP3-Dateien in Notebook LLM hochgeladen, in ein einzelnes Notebook rein. Und was der halt macht, was ich ziemlich krass finde, und wir sind auch Google-Nutzer, also Jan und ich benutzen auch die G Suite primär, deswegen haben wir da auch Zugriff drauf. Und was er dann macht, ist, dass er die 200 Dateien oder die 200 MP3-Dateien komplett transkribiert. Und dann hast du im Prinzip ein Interface, um unseren gesamten Podcast-Content der letzten 7 Jahre einmal anzuzapfen. Was leider ein bisschen schade ist, dass man zumindest nach meinem aktuellen Kenntnisstand so ein LLM, also ein Notebook-Ding nicht öffentlich machen kann. Also ich kann jetzt mit dir, Philipp, nicht einen Link teilen, dann hast du auch Zugriff darauf. Das wäre cool. Aber jetzt mal grundsätzlich auch aus der Pre-Sales-Brille gedacht, ne, wenn ich beispielsweise, und die Herausforderung habt ihr ja vielleicht auch, ich habe das jedenfalls in meinem eigenen Arbeitsalltag immer wieder gehabt, ich habe heute an Pharma verkauft, morgen an Automotive und übermorgen an Retail, also man steckt ja überall drin und zu ganzen Themen gibt es ja inzwischen Spezialpodcasts. Ich kann ja mir zum Beispiel hier, keine Ahnung, 200 Folgen Kassenzone-Podcast, da geht es nur um E-Commerce und Retail reinziehen. Nur mal als Beispiel. Ne? Das heißt, ich ziehe mir komplett den Kassenzone-Podcast runter, ich lade alle MP3-Dateien runter. Das geht übrigens mit einem Klick, da gibt es Spezialtools dafür, da geht es. Da hat das Ding in so eine LM hoch und dann kann ich mit dem Notebook-Ding mal ein Fachgespräch führen. So, was macht denn E-Commerce eigentlich im Kern aus? Und dann bin ich im Zweifelsfall deutlich schlauer als vorher. Das sind ja auch Möglichkeiten, die es zumindest vor 2-3 Jahren noch überhaupt gar nicht gab, in der Intensität.
Also Zugriff auf Informationen gebe ich dir absolut recht. Auch diese Research-Funktion, Deep Research, ist jetzt in vielen der Sprachmodelle verfügbar. Testet das mal aus. Großer Tipp, bevor ihr in ein Meeting geht mit irgendwelchen Stakeholdern, lasst euch einfach mal ein kleines Briefing zusammenbauen. Gebt ein paar Keywords für die Branche und so weiter. Ich glaube, das ist was, was ganz, ganz stark schon helfen kann. Und das ist das, was ich meine. Solche Tools sind einfach verfügbar. Wir merken jetzt gerade wieder so ein bisschen, dass man vielleicht sowas nochmal, so Knowledge-Snippets vielleicht nochmal teilen muss. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir hergehen müssen und sagen müssen, oh, ihr macht jetzt hier Mandatory-Training oder so. Ne?
Eine Sache, und das zeigt sich jetzt auch schon in unserem Gespräch, ne? Du hast ja jetzt ChatGPT hast du am Anfang erwähnt. Wir haben Notebook-LLM von Google und es gibt noch eine ganze Reihe von anderen KI-Tools. Also meine Beobachtung ist, und auch wenn ich meinen LinkedIn-Feed so hoch und runter scrolle, also da kommen ja wirklich, also wie gesagt, jeden Tag neue Use-Cases irgendwie hoch. Es ist aber doch irgendwie noch stark fragmentiert. Und idealerweise will ich ja vielleicht irgendwie ein Setup haben, also wo auch verschiedene Spezial-KIs miteinander reden, um am Ende was Größeres, Besseres zu erstellen. Und auch ich erwische mich dabei. Du hast Gemini erwähnt. Ich benutze dann mal Gemini, mal benutze ich Perplexity, je nachdem, was ich gerade so brauche. Und eigentlich ist es nicht so richtig geil userfreundlich. Wenn ich jetzt mir überlege, ich will skalierbar in meiner Presales-Organisation einen guten Standard schaffen, dann kann ich nicht von den Leuten erwarten, dass sie genau wissen, welches Modell, also allein bei ChatGPT habe ich ja inzwischen die Auswahl zwischen 10 verschiedenen Spezialmodellen. Brauche ich jetzt das Reasoning-Modell? Brauche ich jetzt das Quick-Modell? Nutze ich lieber die API? Also man kommt ja überhaupt nicht mehr hinterher. Wie kriegen wir denn so ein gemeinsames Ganzes hin, um verschiedenste Tools auch irgendwie miteinander zu integrieren? Habt ihr euch da schon Gedanken gemacht oder du dir?
Ja, also diese Ideen gibt es natürlich in der Industrie und ich sehe das ja bei uns. Wir haben mit unserer Agentforce-Plattform natürlich ein Produkt, was in der Lage ist, unterschiedliche Dinge miteinander zu orchestrieren. Und jetzt speziell bei MuleSoft wäre das was, Automatisierung und Integration. Man sagt, okay, ich kann jetzt unterschiedliche APIs zusammenbringen, kann die aufrufen. Und so weiter. Die große Challenge dabei ist allerdings, dass das nur teilautomatisiert passiert. Ja, also wenn ich jetzt zu einem Agenten gehe und sage, mach doch mal das und das, dann bewertet der natürlich nicht, welche von den LLMs jetzt das bessere Ergebnis liefert, im Zweifel. Und ich glaube, dass das noch eine Sache wird, die Industrie irgendwie lösen wird. Was man aber sieht ist, und das ist auch vielleicht so eine Geschichte, die der ein oder andere so im Vorbeiscrollen bei LinkedIn gesehen hat, ist, dass es jetzt mehr und mehr Standardisierung für Protokolle gibt in dem Umfeld. Das heißt, es gibt zwei große Standards, die aktuell diskutiert werden. Der eine ist MCP, Model Context Protocol. Da geht es im Grunde darum, eine Applikation als Tool für einen LLM verfügbar zu machen, also dass ein LLM darauf zugreifen kann, Infos raussaugen kann, da was mit tun kann. Und das andere ist A2A. Das heißt, wenn ich einen Agenten habe, der irgendeinen Task erfüllen soll und der muss einen anderen Agenten damit betrauen, ja, stellen wir uns jetzt vor, ich habe meinen Presales-Agenten und der hat jetzt von mir aus einen Kollegen oder eine Kollegin-Agent, der macht dann RFPs, der ist speziell auf RFPs ausgerichtet, hat Zugriff auf die RFPs, dann müssen die ja miteinander reden und müssen diese Aufgabe übergeben, die Infos zurück und da entstehen jetzt Standards in der Industrie, getrieben natürlich auch durch die großen Plattformanbieter, Google einer davon, Salesforce einer davon, Microsoft einer davon, AWS, die dann natürlich ein hohes Interesse daran haben, ihre Dienstleistung optimal miteinander zu verknüpfen. Und ich gehe davon aus, dass dann in den nächsten Monaten oder Jahren da auch entsprechende Plattformen entstehen, die vernünftig miteinander interagieren. Weil natürlich das, was du beschreibst, ist der Ruf des Endkunden, der ja ich letztendlich auch bin. Und der ist komplett nachvollziehbar. Ich kann nicht alle meine, wie viele Leute auch immer in meinem Team ausbilden in, ist es denn jetzt 4O oder ist es 3.5 Flash oder was auch immer. Das will ich auch im Zweifel gar nicht, sondern ich möchte gerne, dass das Ding A, eine gute Performance liefert, das Ganze in einem Kostenrahmen sich bewegt, der für mich vertretbar ist und natürlich auch den Mehrwert bietet, den ich möchte. Und ich glaube, da werden einige Sachen jetzt entstehen. Man sieht das teilweise auch schon bei Demos auf den Entwicklerkonferenzen, dass diese ersten Prototypen da sind und auch halt an diesen Standards gearbeitet wird und dann wird das irgendwann Realität werden. Und natürlich bringt das Fragezeichen, wie, was für Plattformen brauche ich denn dann überhaupt in meinem Unternehmen? Was habe ich denn dann für, also wie sieht mein Software-Stack in 5 Jahren aus? Also wer ist denn die Agentenplattform? Ist es dann eher mein CRM, weil ich vertriebsgetrieben bin? Ist es vielleicht ein anderes Unternehmen, weil ich aus einem anderen Kontext komme? Ne? Und wie reden diese Dinge miteinander? Und was vor allen Dingen jetzt für uns spannend ist, ist, wie monitore ich das? Wie überwache ich das? Datenschutz und Co., ne? Gerade in Deutschland ein Riesenthema. Und da gibt es ganz viele Fragezeichen noch. Aber die Entwicklungsgeschwindigkeit ist unfassbar. Und wir können es für diejenigen, die einen Anschnallgurt noch nicht dran haben, ich würde sagen, es ist auf jeden Fall ein 5-Punkt-Anschnallgurt, weil es ist ziemlich schnell.
Die hohe G-Kräfte. Du hast gerade den Begriff Agent verwendet, beziehungsweise Agent to Agent hast du als eine Schnittstelle erwähnt, wenn ich dich richtig verstanden habe. Und ich bin tatsächlich auch vorhin mal wieder auf einen LinkedIn-Post gestoßen. Da wurde so ein automatisierter Workflow beschrieben. Also du hast irgendwo ein Trigger-Event und dann werden bestimmte Dinge automatisch angetreten und dabei sind auch bestimmte, zum Beispiel GPT-Assistants dabei, die irgendeine Spezialrolle übernehmen und dann wird es, da gibt es vielleicht eine Loop und dann gibt es vielleicht auch so Abzweigungen, so If-Then-Else-Abzweigungen und da passiert am Ende irgendwas. Und da habe ich mich gefragt, ist das eigentlich jetzt, also ist das was mit einem Agenten gemeint ist oder reden wir eigentlich nur von einem automatisierten Workflow, der powered durch AI ist? Siehst du da einen Unterschied?
Ja, ja und nein. Also wir selber haben ja ein Agentenprodukt, mit dem man Agenten bauen kann und haben eine Art und Weise entwickelt, die wir für eine gute Art halten, einen Agenten zu erzeugen. So, wir nehmen jetzt mal ein Beispiel, was kann so ein Pre-Sales-Agent machen? Ja, der könnte RFPs beantworten. Das heißt, dieser Agent hat eine Aufgabe, die kann ich eben textuell formulieren. Du machst jetzt dieses, jenes, solches oder nimmst Hotelbuchungen entgegen. Du bist derjenige, der quasi dem Vertriebsmitarbeiter dabei hilft, Informationen zu finden über seinen Kunden. Das wäre eine Beschreibung von so einem Agenten. Und dann gebe ich dem gewisse Guardrails, also was darf der nicht machen? Und dann gebe ich dem Themen, die der bearbeiten kann. Ne? So, wir haben zum Beispiel bei uns in der Kundenbasis einen Kunden, der hat diesem Vertriebskollegen, also Agentin, Vertriebskollegen, Agentin, eine Reihe von Themen gegeben, die dann wiederum hergehen. Und in diesen Themen, wenn der Kollege anfängt, nach Produktinfos zu fragen, dann weiß der, wo der hingehen muss. Und Produktinfos findest du übrigens in der und der Datenbank. Und da könntest du jetzt mal einen API-Call absetzen in Richtung System X oder das kommt bei uns aus einer Datenquelle, aus unserer Data Cloud. Oder was ich ganz spannend fand, ist, die haben schon lange mit Integration zu tun gehabt. Das heißt, die haben relativ viele Schnittstellen schon gebaut, um Salesforce zum Beispiel an SAP anzuschließen. Und das ist eine Arbeit, die durchaus schwierig ist und kompliziert und gewisses Fachwissen erfordert. Und die haben diese Schnittstellen genommen und haben die dem Agenten gegeben. Nicht damit quasi der Agent jetzt alles macht, aber du kannst über die Schnittstellen natürlich erstmal alle Infos erfragen. Das heißt, wenn heute der losgeht, dann ruft er nicht mehr im Dienst an, sondern dann zieht er halt seine App raus und diktiert da rein und sagt, du, wie ist denn das? Haben wir noch einen Lagerbestand von Produkt X? Und by the way, ist denn da noch eine Bestellung offen? Und wo liegen denn die Teile? Und gab es einen Complaint? Das würde man vielleicht noch bei uns im Service-System sehen, in der Service-Cloud sehen. Also Bestellung und Finance und offene Zahlung, das ist eher was dann vielleicht in einem SAP-System liegt. Und das macht dann der Agent, übersetzt das in der Abfrage in Richtung einer API. Und da ist nichts, also da ist kein Prozess hinterlegt, sondern die AI, die Reasoning Engine, weiß, aha, da gibt es anscheinend ein Thema, kann das diesem Topic oder diesem Thema zuordnen und geht dann her und besorgt sich die Infos und bereitet die vor allen Dingen, das ist das, was sie halt unglaublich gut machen, das in menschlich lesbarer Art und Weise auf. Und ich habe mit dem, die es implementiert haben, gesprochen. Ich sage, was heißt denn das für euch? Naja, sagte, wir haben die GUI entfernt. Also ich brauche heute keinen mehr trainieren auf die GUI von dem ERP-System, sondern die haben ihre normale Oberfläche, in dem Fall ist jetzt das CRM, wo die halt die Infos drin haben und dann haben sie ihre Agentenbubble oder wo sie das dann eintippen und dann kommen die Infos zurück. Und das ist natürlich ein sehr, sehr cooler Mehrwert-Case und der ist sehr indirekt am Anfang, ne? Weil die IT-Abteilung freut sich, die können den Client runtermachen von den Maschinen. Die brauchen den nicht mehr patchen, updaten. Ne, du brauchst das kein Trainingseffort mehr. Du kannst im Grunde jedem Mitarbeiter aus dem Vertrieb kannst sagen, pass mal auf, das sind so die drei Phrasen, die du da am besten reinsprichst und dann kriegst du die Infos zurück. Ne? Das heißt, da wird schon mal die Hürde massiv runtergesetzt und das ist nur ein Beispiel aus unserer Kundenbasis jetzt, wo sowas eine Auswirkung haben kann. Es kann vielleicht in Zukunft was sein für buch mir eine Reise. Ne? Ich musste heute Morgen für eine Dienstreise ein bisschen was buchen und habe mich geärgert, dass wir noch keinen Reisebuchungsagenten haben. Weil ich mir das selber dann zusammenklicken muss und ich mich natürlich dann manchmal, natürlich hat man so seine Vorlieben und Co., wo man nachguckt. Ja, wenn du 3 Tage irgendwo bist, dann ich finde es immer gut, wenn ich morgens die Möglichkeit habe, Sport zu machen, fände ich natürlich cool, wenn ich einfach sagen würde, du pass mal auf, ich will nach Frankfurt, 3 Tage soll ein Fitnessstudio haben, darf nicht mehr als 130 Euro kosten, soll in der Nähe vom Büro sein, mach mal bitte. Fände ich total super. Das ist, habe ich in, was hat das jetzt gebraucht, 15 Sekunden eingesprochen. Heute klicke ich mich da durch, das dauert dann 5 bis 10 Minuten und das sind die Efficiency Gains, die so ein Agent natürlich bringt und die gibt es natürlich auch im Presales-Umfeld und die gibt es nicht so knapp, glaube ich, und da wird was passieren. Davon bin ich überzeugt. Also ich glaube, Automatisierung ist vor allen Dingen immer was, wenn du einen festen Prozess hast. Das, was es spannend macht, ist, dass du dieser Technologie im Grunde eine Aufgabe stellen kannst und es selber herausfindet, in welcher Reihenfolge es das machen soll oder nicht. Die große Schwierigkeit damit ist, da gibt es einen kleinen Prozentsatz, wo der das nicht so macht, wie er das in deiner Demo gemacht hat. Und das kriegst du dem relativ schwer abgewöhnt. Also das geht, man ist da dran, das zu machen, aber ich glaube, so der Industry Average ist irgendwas zwischen 5-10%, wird halluziniert und dann hast du Abweichungen. Und dann kommen Dinge bei raus, wo du dich am Kopf kratzt und sagst, das ist nicht das, was ich bestellt hatte. Ne? Weil eigentlich, das ist Deterministik, ne? Du hast einen Prozess, der ist vordefiniert, da hast du dein Ablaufdiagramm, wie wir das kennen, und dann kommt immer Ergebnis XYZ bei raus, weil der Ablauf ist klar. Und jetzt mit diesen agentenbasierten Systemen ist halt häufig so, dass es in 90% der Fällen ist. Das kann man auch austesten, dafür gibt es entsprechende Testtools inzwischen. Und dann gibt es eine kleine Anzahl, wo das aus irgendwelchen Gründen nicht klappt. Und dann versucht man natürlich mit Sprache und Guardrails und Regeln, das dem System beizubringen, dass es bitte in diesen 5% auch sich vernünftig verhält.
Und man muss ja dazu sagen, 5-10% ist ja schon, also klingt jetzt im ersten Moment erstmal wenig, aber wenn du halt irgendwie 100 Queries in der Stunde hast oder so und dann sind 10% sind irgendwie halluziniert, dann wird es natürlich problematisch. Und woran ich gerade so denken musste, ich bin ja, ich glaube, du und ich, wir sind ja nicht so unähnlich alt. Das heißt, du hast die Zeit vielleicht miterlebt, irgendwie am Anfang, als ich anfing, das Internet intensiver zu benutzen, keine Ahnung, wie war ich, 16, 17, 18 Jahre alt oder was, ja, da gab es dann irgendwie so Alta Vista Search Engine oder Yahoo oder sowas habe ich benutzt. Und das waren so, da bist du raufgegangen und du hast 5000 blinkende Bildchen gesehen. Du konntest schon so Vorkategorien und so weiter. Und dann irgendwann kam Google. Und Google hat all diesen Kram aufgelöst und du hattest nur noch diesen einen Suchschlitz. So, an dem Moment musste ich gerade denken, als du das beschrieben hast, also weg mit der ERP-GUI. Hier ist der Suchschlitz und da kannst du nur noch eingeben, was du brauchst und du kriegst die 5-10% der Fälle mal ausgenommen, kriegst dann auch eine sinnhaftige Antwort, ja.
Also da ist es nun so, die Antworten sind relativ gut, weil die werden halt jedes Mal zur Laufzeit rausgeholt aus dem System in Echtzeit. Das denkt das System sich nicht aus, ne? Aber gerade so bei diesem Ablaufdiagramm, wo du eine gewisse Flexibilität vielleicht auch möchtest, ist es manchmal so, dass Antworten kommen, wo man sich wundert oder die Reihenfolge nicht so ist, wie man das möchte. Und ja, da gibt es ganz unterschiedliche Technologien, die man benutzt, um das dann irgendwie anders zu machen. Und das ist, ich glaube, da ist eine Menge Research zurzeit am Start, weil natürlich alle probieren, das wegzukriegen. Nur mal um die Dimension. Du hast eben gesagt, 5-10%. Stellt euch einen A380 vor, der Flug fällt aus. Du hast 500 Menschen, die einen Flug umbuchen wollen. Davon klappen 5% der Umbuchungen nicht. Das ist blöd. Das ist ganz unschön und das kann man sehr gut quantifizieren, was da das Problem ist. Da kann man natürlich verstehen, dass auch Endkunden, die das verwenden wollen, möchten, dass die 5% verschwinden. Und eine Lufthansa und Emirates und wie sie alle heißen, wollen natürlich auch, dass diese 5% nicht passieren. So, was heißt das aber im Umkehrschluss für Presales, nochmal den Loop zu kriegen für uns? Wenn ich kritisch da drauf gucke, auf die Systeme und jemanden habe, der im Prinzip weiß, wie der Prozess ist, wie das Outcome aussieht, kann ich aber trotzdem 95% seiner Arbeit vielleicht schon zu einem ganz guten Teil beschleunigen. Und das ist das, wo wir drüber nachdenken müssen, so wow, wenn ich einen Prozess habe und den kann ich in gewisser Weise vielleicht teilautomatisieren, damit beschleunigen, damit, da ist das Potenzial und für manche Leute vielleicht auch die Gefahr, ne? Dass sie sagen, wow, okay, was entsteht da jetzt gerade? Gibt es einen Softwareanbieter oder gibt es irgendjemanden, der dann das mal so zusammenbauen wird? Und dann, was mache ich dann als SE? Ne? Was passiert dann mit meiner Arbeit, mit meinem Job? Und ja, die Frage muss man sich stellen. Ne?
Die Frage muss man sich stellen. Und es gibt ja heute schon Anbieter, die machen das. Also wenn du heute auf, und also es ist kein Sponsoring, aber es ist mir aufgefallen, Vivin.com, da ist der Hero-Shot, also das Erste, was du siehst, wenn du auf die Webseite kommst, irgendwie Your Virtual SE, Anywhere, Anytime, Perfectly, Proficiently in Technology. So, also diese Wordings, die fallen heute schon. Und du hast ja vorhin gesagt, so hey, als Führungskraft siehst du es auch in deiner Verantwortung, deinen Mitarbeitenden eben auch diesen Raum zu geben, Dinge mal auszuprobieren, zu schauen, wie kann ich das, was ich heute vielleicht noch manuell mache, mehr automatisieren und mit der Unterstützung von künstlicher Intelligenz. Was hat sich denn bei euch bewährt, um da so eine Kultur zu etablieren, die Leute ins Experimentieren zu bringen?
Ja, also erstmal diese Knowledge-Sharing-Calls sorgen natürlich auch dafür, dass der ein oder andere sieht.
Also dediziert für KI-Knowledge-Sharing-Calls,
ja, oder? Ja, genau. Da gibt es dann AI-Council und AI-Club und so weiter, die intern entstanden sind. Und dann gibt es natürlich auch so ein bisschen das FOMO, diesen FOMO-Moment, wo die Leute sagen, oh, das ist aber interessant, ich würde auch gerne mal zeigen. Ja, so. Und das merkt man dann schon, dass der andere sagt, okay, da würde ich gerne was machen. Und wenn ich Dinge sehe, wo ich denke, das schreit eigentlich nach müsste man mal den Schraubenzieher ansetzen und den Wagenheber holen und mal drunter gucken und irgendwie aufbauen, umbauen. Dann sage ich das und überlege, können wir das eventuell auf die Agenda setzen? Können wir da uns überlegen, wie wir das anders machen können? Und auch mit den Leuten ins Gespräch zu gehen, was sind meine Erfahrungen? Was funktioniert nicht? Ich hatte vor kurzem ein Gespräch mit jemandem, der ja gesagt hat, das ist ganz komisch, der vergisst immer den Kontext. Ich sage, wie den Kontext? Ja, der merkt sich nicht, was ich da schon mal geschrieben habe. Ich sage, ja, dann guck mal, dass du dir einen ordentlichen Account zulegst, weil Feature bei ChatGPT, ich vergesse jetzt gar nichts mehr. So, was vielleicht dann auch für den einen oder anderen ein bisschen scary ist, aber das ist eine Kernfunktion. Und dann mal so ein bisschen gezeigt, was ich mache im beruflichen Kontext und auch teilweise im privaten Kontext. Und da merkst du dann schon bei den Leuten. Ich glaube, das ist auch wichtig, zu zeigen, okay, wo nutze ich es, wofür verwende ich es und wie kann es den Leuten auch helfen? Also wo ist konkret der Mehrwert? Ne? Das ist, glaube ich, auch Leading by Example, ist mal wieder gefragt, war immer gefragt, aber ist an der Stelle, glaube ich, auch gefragt, zu zeigen, guck mal hier, so kann es funktionieren.
So, kleiner Einschub von mir, Tim nochmal hier. Du hörst ja gerade ganz gebannt Philipp und mir im Gespräch zu und dem Philipp ist im Nachgang noch eine Kleinigkeit eingefallen, die er gerne ergänzen wollte zu dem Thema. So ist es eben manchmal im Eifer des Gefechts, vergisst man vielleicht auch mal was. Aber hier noch die Ergänzung von Philipp, weil es gerade zum Thema passt.
Moin Tim, ja, da habe ich ja gestern irgendwie was total vergessen, weil bei uns ist natürlich so, dass wir in einem ganz anderen Kontext unterwegs sind als vielleicht der ein oder andere Preseller. Bei uns, wir verkaufen Produkte rund um Sales, Service, Marketing und Integration und Analytics. Und bei uns gibt es einen starken Push für AI im Produkt. Das heißt, bei uns werden natürlich alle SEs automatisch mit dem Thema AI und KI in Berührung kommen und auch mit dem Thema Agenten in Berührung kommen, weil wir natürlich durch unser produktgetriebenes Enablement und Learning schon ganz, ganz viele Anknüpfungspunkte mit der Technologie haben, wie die funktioniert, was die für Mehrwerte bringt etc. Das heißt, da ist quasi durch den Push im Produkt und innerhalb der Firma ein entsprechendes Enablement schon da, durch das alle SEs durch müssen. Da gibt es Zertifizierungen, sieht man vielleicht auf LinkedIn, dann AI-Champion und so weiter und so weiter. Über unsere Trailhead-Plattform kann man sich da auch entsprechend als Externer enablen. Genau, und dann das andere Ding ist natürlich, dass es auch bei uns in der Erzählung, wie wir als Unternehmen den Mehrwert für unseren Kunden bringen, sich was geändert hat. Früher haben wir sehr als Softwareunternehmen agiert. Heute geht es bei uns ein bisschen um das Thema digitale Mitarbeiter, ne? Digital Workforce, ne? Oder Labor-Plattform. Das merkt man also auch da, ändert sich das Narrativ der Softwarehersteller, die Art und Weise, wie wir unsere Produkte an den Markt bringen, ändert sich von, ich habe hier eine Software hinzu, ich habe da eine Plattform, die kann die Arbeitskraft zur Verfügung stellen. Und das ist schon eine signifikante Änderung. Und das hat natürlich auch was mit den SEs zu tun, denn die müssen diesen Pitch natürlich auch verinnerlichen, wissen oder lernen, wie kann ich denn das entsprechend vortragen und bekommen dann natürlich auch Feedback. Von daher, das vielleicht nochmal als kleine Ergänzung, habe ich gestern total vergessen. Und wenn es so geklungen hat, als wenn wir nur Bottom-up-Enablement machen, das ist natürlich bei weitem nicht der Fall zu den Themen.
Ich hatte vor kurzem, hatte ich dir im Vorgespräch auch geteilt, fand ich ganz spannend. Einerseits, ich glaube, der Geschäftsführer oder einer der Gründer sogar von Shopify hatte das gepostet und die sind ja heute, glaube ich, auch schon, also mal mindestens mehrere tausend Mitarbeitende. Zwei davon hatten wir auch schon mal im Podcast, zwei Presales-Führungskräfte. Und da war im Prinzip die Ansage, also wenn du heute bei deinem Job nicht ständig hinterfragst, wie man ihn mit KI noch effektiver machen könnte, dann bist du hier falsch, so ungefähr. Ich paraphrasiere jetzt, ne? muss man selber mal nachschauen, wie das konkrete Zitat war. Und auch von einem deutschen Unternehmen habe ich letztens gesehen, auf LinkedIn auch relativ verbal, die Veronika Wachs. Tatsächlich war die auch hier schon mal im Podcast, einer der ganz frühen Folgen, glaube ich, vor 6 Jahren haben wir die Folge mal gemacht. Sie ist Geschäftsführerin, CEO und auch Mitgründerin von Demodesk. Die haben so eine AI Power Hour oder sowas einberufen, einmal am Freitag, irgendwie nachmittags. Also auch hier paraphrasiere ich jetzt, ne, die genauen Zahlen stehen in ihrem LinkedIn-Post, wo sie darüber spricht, dass sie da einerseits einen dedizierten Slack-Kanal angesetzt haben, beziehungsweise auch eben eine Stunde im Kalender reservieren, wo jeder bitte mal überlegen soll, hey, was habe ich diese Woche getan und was davon hätte man eigentlich irgendwie automatisieren können? Und jeder Mitarbeitende ist dazu angeregt, genau sich diese Gedanken zu machen, weil es gibt kein Zurück mehr. Und das fand ich dann schon, es ist schon auch eine krasse Ansage, ja, muss man ja mal sagen.
Ich glaube, der Shopify-CEO hatte da so ein, hat er versucht, den Moment nachzuahmen, den gab es schon mal für APIs. Ne? Also Jeff Bezos hat mal vor Jahren das sogenannte Bezos-API-Mandate ausgeteilt, was eigentlich so, wenn man in der Industrie mit den Leuten spricht, der Schlüssel war dafür, dass Amazon und AWS so groß geworden sind, wie sie groß geworden sind. Im Mandate steht in etwa drin, jedes Team intern hat die Aufgabe, die Key-Capabilities über eine Schnittstelle verfügbar zu machen. Er redet da nicht von APIs, sondern über eine Schnittstelle verfügbar und nutzbar zu machen und alle Services sind so zu bauen, dass ja sie wiederverwendbar in irgendeiner Art, weil sie wiederverwendbar sind, innerhalb und außerhalb der Firma. Und alle diejenigen, die damit ein Problem haben, können gerne direkt zu mir kommen. Das war sehr US-Style erklärt. Und das hat dafür gesorgt, dass es quasi bei Amazon intern und natürlich auch für AWS ist eine der Key-Funktionalitäten, dass du quasi jede Capability die ja relativ einfach, unkompliziert nehmen kannst und damit was tun kannst. Und der CEO von Shopify hat im Grunde ein ähnliches Mandat rausgehauen und hat gesagt, jeder benutzt jetzt KI und solange ihr mir nicht, also wenn ihr, vor allem wenn ihr nach Headcount fragt, das war so ein bisschen die Intonation auch für die Leader, jeder, der nach Headcount fragt, muss mir erstmal erklären, was er denn mit AI schon probiert habt, um diesen Headcount zu füllen, also nicht um Leute heranzuholen, sondern wie hätte denn AI und Automatisierung das machen können und wenn das nicht funktioniert, dann können wir über einen Headcount sprechen. Und da habe ich ehrlicherweise gedacht so, oha, das ist krass. Und warum ist das krass? Weil das gar nicht so weit entfernt ist für die meisten von uns.
Tatsächlich eine Frage, die ich dir auch stellen wollte. Also ich meine, es ist ja auch ein Spannungsfeld. Ne? Ich meine, ich kenne das aus meiner eigenen Vergangenheit, wenn man dann sagt, okay, wir sind der Meinung, wir bräuchten eigentlich noch ein SE mehr im Team, das mal zu verargumentieren intern, den Headcount zu bekommen und so weiter, ist auch durchaus gar nicht so trivial. Also dann braucht man schon gute Argumente, damit man das bekommt. Und gleichzeitig haben wir jetzt vermeintliche Effizienzgewinne durch KI. Ich meine mal ganz praktisch gesagt, wenn jetzt irgendwie morgen, also ich wünsche es dir nicht, aber kann ja mal passieren, morgen kündigt ein Mitarbeiter aus deinem Team, würdest du jetzt nachbesetzen?
Ja, also Stand jetzt besetze ich nach, ganz klar. Ich habe auch Stellen offen, ne, für diejenigen, die Shameless Plug, genau, für diejenigen, die Bock haben auf Integration, API-Management und lustigen Themen rund um AI-Integration gerne bewerben. Nein, ich würde schon nachbesetzen, Stand heute. Man muss sich natürlich immer kritisch die Frage stellen, ob egal, ob jemand geht oder nicht, was ist der Mehrwert, den meine Organ, den mein Team bringt? Und wie sieht sowas langfristig aus? Ne? Also, dass jetzt quasi man einfach hergehen kann und sagen kann, guck mal hier, ich hätte jetzt gerne ein SE. Da muss man schon, glaube ich, in den heutigen Zeiten eine gute Argumentationskette vorbringen mit Zahlen, Daten, Fakten. War, glaube ich, auch neulich mal eine Diskussion in der Leadership-Community, wenn ich mich richtig erinnere, dass jemand gesagt hat, oh, ich habe da aber, würde das gerne vorbringen und was habt ihr denn so für Argumente, die ihr mitbringt? Und ich glaube schon, dass man da heute nicht mehr hingehen kann und sagen kann, das alleine ist es jetzt, das und das sind die Argumente, sondern ich glaube schon, dass es auch sinnvoll ist, sich darüber Gedanken zu machen. Und by the way, ja, wir haben auch darüber nachgedacht, wie Automatisierung und andere Tools helfen könnten, unser Team effizienter zu machen oder produktiver zu machen, ist, glaube ich, das bei uns ist Produktivität halt ein Thema. Und man sagt, wie kann ich den Leuten helfen, produktiver zu werden?
Und wenn wir jetzt mal schauen, ich glaube, auch noch in unserem ersten Gespräch würde ich sagen, da war es stark, also bei mir ist das nach wie vor so und die Frage ist jetzt, wie ist es in deinem Team? Es gibt ja Menschen, die haben Lust, sich in solche Themen reinzufuchsen, die haben Lust zu experimentieren und ich sehe zumindest meine Wahrnehmung gerade im Solution Engineering, im Sales Engineering, im Pre-Sales, sind ja von Natur aus eher Menschen, die eine Neugierde auf Technologie im Allgemeinen haben. Also vermutlich sind die meisten SEs total gespannt darauf, auch KI-Use-Cases für ihren eigenen Job einfach mal auszuprobieren, zu experimentieren und so weiter. Und nichtsdestotrotz, und das war ja auch ein Thema auf dem Artist Circus, nichtsdestotrotz wird es vermutlich auch hier eine Bandbreite geben von Menschen, die sagen, ich habe Bock drauf, ich experimentiere, ich mache. Und da gibt es Leute, die sich dem vielleicht erstmal ein bisschen skeptisch gegenüber sehen. Und der Switch, den ich jetzt sehe, ist von einem lustgetriebenen Anfang geht es jetzt schon mehr über in so ein, jetzt wird's verpflichtend so. Also wir müssen mal drüber nachdenken, wie können wir das nutzen, weil wir werden sonst auch vielleicht nicht mehr wettbewerbsfähig und wir können gegenüber unseren Kunden nicht mehr so auftreten, wie wir es vielleicht wollen und nicht mehr so erfolgreich sein, wie wir es vielleicht in der Vergangenheit waren. So, und wenn man jetzt aber in so ein Mandatory-Moment reinkommt, also in ein verpflichtendes Moment, dann sind wir als Führungskräfte ja auch gefragt, so, wie nehme ich mein Team mit? Hast du da in den letzten Monaten Erfahrungen gesammelt mit Menschen, wo vielleicht eher eine Skepsis vorherrscht? Wie bist du damit umgegangen?
Ja, also Skepsis vor allen Dingen ernst nehmen, das ist immer angesetzt, weil in meiner Wahrnehmung natürlich dazu, oder ich jedenfalls dazu neige, natürlich erstmal die ganzen positiven Seiten zu sehen. Das ist auch die Rolle, auch gerade im Sales, da durchaus eher einen positiven Blick auf solche Themen zu haben und sich dann zu überlegen, wie kann ich das denn adäquat auch einem Kunden vielleicht erklären? Und natürlich nutzt man diese Fähigkeiten auch vielleicht, um seinem Team ein entsprechendes Feature oder eine Anforderung positiv darzustellen. Und ich glaube, es ist schon wichtig zuzuhören, welche Bedenken es da gibt. Ich glaube, dass dieser Mandatory-Moment den Leuten schon sehr klar wird. weil sie halt rechts und links dann sehen, welche Ergebnisse erzielt. Ich glaube, Ergebnisse und Use Cases sind immer das, was die Leute dann letztendlich überzeugt. Ne? Und wenn ein Arbeitskollege oder eine Arbeitskollegin auf einmal in der Lage ist, sehr gute Präsentationen zu bauen oder sehr gute Summaries zu machen oder vielleicht Ergebnisse zu erzielen, wo man selber sehr viel Arbeit reinstecken muss, ich glaube, dann wächst irgendwann auch dem Letzten die Erkenntnis, dass es dann doch vielleicht gut sein könnte, sich damit auseinanderzusetzen. Und das sind, glaube ich, die beiden Dinge, die so ein bisschen da eine Rolle spielen. Und also ich glaube, das Ernstnehmen ist schon enorm wichtig. Weil es gibt natürlich, wie immer, Leute, die einfach auch eine gewisse Portion Respekt, Angst, Zurückhaltung mitbringen und das nicht ohne Grund.
Es hat ja auch vielleicht was mit, also Überforderung ist jetzt ein starkes Wort, ne? Aber also wenn ich zu viel Zeit heute auf LinkedIn verbringe oder irgendwelche News lese oder sonst irgendwas, also es wird immer mehr, so ungefähr. Ich weiß auch bei euch und dafür, also da ziehe ich meinen Hut. Bei Salesforce insgesamt habe ich den Blick von außen zumindest, dass weiterhin die Innovationsgeschwindigkeit trotz eurer Größe, wegen eurer Größe, ich weiß es nicht, auf jeden Fall mal irgendwie in der Kultur verankert, extrem hoch ist. Und ihr ja jetzt da auch mit eurem Produktportfolio entsprechend an den Start geht. Jetzt kommt also einerseits die Arbeitsweise, wie wir im Pre-Sales arbeiten. Jetzt kommt noch das erweiterte Produktportfolio. Dazu kommen, ohne jetzt hier politisch zu werden, ne, aber auch dort gibt's ja diverse, also und irgendwie ist es auch insgesamt einfach so ein bisschen viel. Ich könnte mir vorstellen, so als Führungskraft, wie du es ja auch bist, stellt das da vielleicht die ein oder andere Herausforderung sich im Team auch dar und dass man vielleicht auch einfach mal überfordert ist mit allem, was sich so zeigt.
Also ja, die meisten Dinge, von denen du gesprochen hast, spielen irgendwie eine Rolle und kommen natürlich auch in Gesprächen raus. Was ist da die Rolle eines Pre-Sales-Leaders? Ernst nehmen, den Leuten vielleicht auch mal ein Summary geben, was verständlicher ist, ja. Also aus dem ganzen Lärm, ich nenne das immer Corporate Noise, ja. Der irgendwo entsteht, zwangsläufig entsteht, weil Marketing, Produkt und Co. natürlich trommeln. Das machen sie auch aus gutem Grund. Und da dann halt zu sagen, so, hey, guck mal, ne, in dem ganzen Orchester, was da läuft, die Bratsche, das Saxophon und das Schlagzeug müsst ihr euch mal angucken, weil das ist wirklich, die machen einen exzellenten Job und das ist für uns wichtig. Und ich glaube, das ist auch eine Aufgabe, da so ein bisschen zu gucken, wo die Aufmerksamkeit des Teams auf gewisse Themen zu lenken und zu sagen, so, hey, ihr könnt mir vertrauen, das ist wichtig. Das andere könnt ihr euch gerne angucken. Man hat immer Leute, die viel gucken und so ein bisschen da die, ja, vielleicht Moderationsrolle und auch denen die Sicherheit und Confidence den Leuten mitzugeben und zu sagen, so, hey, natürlich ist das alles super viel und da wird auch vielleicht viel verlangt und es kommt eine Menge Änderungen. Aber wir machen das zusammen. Und das ist, glaube ich, auch immer so eine Geschichte, wo Teams gut zusammenwachsen können, wenn man durch so einen Prozess gemeinsam durchgeht.
On a positive note, noch eine letzte Frage, beziehungsweise ich habe noch vielleicht eine Vorvorletzte auch noch im Kopf, aber fangen wir mal damit an. Ich weiß ja auch aus unseren Gesprächen, dass du selber total neugierig bist, alles, was irgendwie KI im Pre-Sales und im Allgemeinen irgendwie angeht. Hast du für dich in den letzten, sagen wir mal, keine Ahnung, 4 Wochen oder sowas, für dich einen neuen Use Case entdeckt, den du ganz konkret benennen kannst, wo du sagst, das ist richtig cool, den benutze ich sehr gerne jetzt, neuerdings?
Ja, ehrlicherweise nicht. Die Sachen werden eher immer besser. Das ist so, dass ich jetzt was total Neues gefunden habe. Nicht. Ich wollte ein bisschen was mit Video machen, war an einigen Stellen frustriert. Hab heute, vielleicht ist es das, ich habe heute gemerkt, dass ich Videos in Gemini Studio erzeugen kann. Hab einen Prompt eingetippt und habe ein 8-Sekunden-Video gekriegt und war ganz aus dem Häuschen.
Was war die Idee fürs Video?
Interne Bespaßung.
Okay.
Interne Bespaßung oder Guerilla-Marketing. Vielleicht ist es da noch gleich nochmal wert, einen kleinen Ausflug zu machen. Guerilla-Marketing. Und das war einfach, wo ich gedacht habe, so, oh cool, da gibt es vielleicht eine Ecke, wo ich was nutzen kann, um für mich und fürs Team und für uns als Marke und Brand. So, und das war was, wo ich gedacht habe, so, das ist cool. Video fand ich immer relativ kompliziert. Viele Bezahltools, dann ist der Mehrwert nicht so richtig klar oder dann ist es sehr speziell, musst du dich da einarbeiten und so. Das fand ich super. Ich habe dann eingetippt, ich hätte gerne unser Maskottchen, der soll da an einem Schreibtisch im Homeoffice sitzen, Kaffee trinken, an einem Laptop. Und das Ergebnis war ziemlich cool. Und ich bin mir sicher, für so eine kleine, sei es ein kleiner Attention-Grabber am Anfang einer Präsentation oder eine Pause, ein Pausenvideo oder so, kann man da ganz nette Sachen mitbauen. Ne? Oder ich hatte vor ein paar Wochen mit einem Kollegen hier gearbeitet an einer Präsentation von einem Kunden, für die man relativ hoch in der Organisation. Und wir haben uns überlegt, wie kriegen wir die Aufmerksamkeit? Und haben wir halt deren Verpackung genommen und haben die halt umlabeln lassen und haben deren Strategiepapier da drauf gepackt mit den vier Key Points, die hatten und haben das als KI-Bild mal vorne reingepackt, einfach um zu zeigen, dass wir uns mit dem Ding auseinandergesetzt haben, vielleicht auch einfach ein Lächeln oder einen Grübeln oder einen Kommentar zu erzeugen, Leute aus ihrer Komfortzone rauszuholen. So, und das ist, glaube ich, was. Das sind so Dinge, die sind einfach cool. Die machen auch mir persönlich dann Spaß, wo ich sehe, okay, da ist auch der Mensch erkennbar. Da wird quasi das Tool wird zum wirklich zum Tool und zum Werkzeug, zum verlängerten Arm vom Menschen und ist klar erkennbar, das habe ich mir ausgedacht. Das war meine Idee. Und das ist dann was, wo ich auch für mich selber merke, weil das, da habe ich einfach Freude dran.
Ja, danke fürs Teilen. Vielleicht kann ich einen Use Case auch mal teilen. Ich meine, fairerweise sind jetzt Jan und ich natürlich nicht mehr in der Pre-Sales-Rolle so drin, aber nichtsdestotrotz haben wir natürlich jede Menge Aufgaben, wo auch wir uns selber die Frage stellen, was können wir automatisieren? Und durch diese ganzen N8N und Zapier LinkedIn-Posts, die man so sieht, wenn man hoch und runter scrollt, da fühlte ich mich auch ein bisschen inspiriert. Wir werden jetzt tatsächlich auch, zumindest hier für den Podcast, wenn wir mal anfangen, ein paar Automatisierungen zu bauen. Ein paar Sachen funktionieren noch nicht. Ich gebe dir ein Beispiel. Matthias aus dem Off hört zu, der macht für uns den Schnitt. Und ich habe noch kein Werkzeug gesehen, was einen guten Schnitt macht. Also der Schnitt wird weiterhin manuell bleiben, aber viele Sachen gehen natürlich automatisiert. Ich gebe dir ein Beispiel. Die Bezeichnung der Folge, der Titel einfach so, das ist ein Thema. Die Shownotes, vielleicht LinkedIn-Post, der auf eine neue Folge hinweist. Vielleicht so das Herauskristallisieren von guten Zitaten. Auch das benutzen wir ab und zu mal. Hast du vielleicht auch schon mal gesehen, sind immer so in Visuals eingebettet und so weiter. Also das sind alles Dinge, die kann ich im Prinzip heute schon durch eine AI machen. Da brauchst du dann so Spezialassistenten, die du so in Reihe schaltest, die dann bestimmte Dinge tun, weil der Assistent, der guten Shownotes schreibt, ist nicht der gleiche Assistent, der in der Lage ist, zum Beispiel Kapitelmarken zu extrahieren. Aber beides geht schon automatisiert und das werden wir jetzt mal bauen. Und als ich das Ding gebaut habe, und deswegen schließe ich jetzt mal die Schleife noch zu Pre-Sales, habe ich auch drüber nachgedacht, wie kann eigentlich so ein Flow aussehen, der sich ganz konkret an so einer Pre-Sales-Aufgabe orientiert. Ich habe dir das als Screenshot geschickt. Ich kann ja vielleicht mal, also bei WhatsApp hatte ich das vor zwei Wochen oder so, das hatte ich dir, glaube ich, schon geschickt. Und da war die Idee im Prinzip zu sagen, naja, was ist so ein Trigger-Event im Pre-Sales? Typischerweise, naja, ganz häufig so, eine Demo-Anfrage. Ein typisches Trigger-Event. Idealerweise ist zu dem Zeitpunkt ja schon ein bisschen Discovery gelaufen. Du hast ja vorhin von Notebook LLM gesprochen als zusammenführendes Werkzeug, um Discovery-Notizen zu konsolidieren. Und gleichzeitig haben wir sicherlich natürlich unser CRM, wo Account-Daten drin sind, wo schon vielleicht Account-Research drin ist und so weiter und vielleicht andere Meeting-Notes, die unsere Kollegen aus dem SDR oder AE-Umfeld schon gemacht haben, wo wir gar nicht dabei waren. Und dann habe ich natürlich unsere Produktdatenbank, also alle unsere Capabilities, unsere technischen Referenzen, vielleicht Kundenreferenzen, die API-Beschreibung, die Produktspezifikation, bla bla bla. Alles, was man so braucht, um das, was wir eigentlich verkaufen, unsere Software zusammenzubringen. So, wenn ich das jetzt in so einen Workflow reinpacke, ja, dann wäre dieses Trigger-Event, wäre also dieser Demo-Request, dann habe ich, in meinem Kopf waren das so drei AI-Assistenten, die man braucht. Eine so eine Value-AI, die praktisch die Discovery-Call-Notizen aufsaugt, alles, was im CRM steht und auch die Account-Research macht. Und dann aufgrund des Briefings für die Demo im Prinzip einerseits mal den Business Case rechnet, andererseits aber auch für mich aus dem Pre-Sales eben einerseits mal den Talk-Track aufschreibt, die Demo-Szenen identifiziert, vielleicht sogar so weit geht. Da haben wir hier auch mit einem ehemaligen, im weitesten Sinne ehemaligen Kollegen von dir, der Micah Joel, der in San Francisco lange Zeit gearbeitet hat, der da auch mit dafür verantwortlich war oder ja genau dafür verantwortlich war, Demo-Erstellungswerkzeuge zu bauen, also Demo-Daten, Systeme, Infrastruktur, so, da kann ich das Ding natürlich anschließen. So, und dann habe ich im Prinzip, ich habe meinen Talktrack, ich hab meine Use Cases, ich habe mein Demosystem und deswegen bräuchte man vielleicht noch eine dritte AI. Ich habe das immer so Psychology AI genannt, die mir hilft, dann die Story so aufzubauen, dass sie halt auch mit Menschen, gegen denen ich gegenüberstehe, resoniert. Und in meinem Kopf zumindest könnte man diesen gesamten Flow von neuer Demo-Request hinzu, ich habe ein fertiges Demosystem und sämtliche Assets, die ich brauche, um dort zu arbeiten, könnte man im Prinzip komplett automatisieren.
Ja, je nach Softwarelösung, die du verkaufst, glaube ich, ist das ein sehr valider Use Case. Und wenn man sich die großen Plattformen anguckt, haben die alle eine API und die kannst du automatisiert natürlich auch teilweise konfigurieren. Und was sollte jemand davon abhalten, das auch automatisiert zu tun. Ist auch, glaube ich, kein Geheimnis. Habe ich auch beim Artist Circus erzählt. Die Kunden, die auf der Dreamforce waren oder auf einem anderen Salesforce-Event, haben das vielleicht schon mal gesehen. Wir machen mit den Kunden in der Anbahnungsphase Interviews zu ihren Agenten-Use-Cases, zum Beispiel im Bereich Service. Und dieses Gespräch ist ein Interview und wird transkripiert und die Erkenntnisse aus dem Gespräch werden genommen und in eine Konfiguration verwandelt. Und dann wird eine Demo-Umgebung für den Kunden voreingerichtet. Die ist natürlich bei weitem nicht perfekt, aber gibt den Leuten schon eine ganz gute Idee, wie sowas aussehen könnte. Und der Das kann ich natürlich auch mit anderen Tools machen. Ne? Klar gibt es immer ein letzte Meile oder häufig ein letzte Meile-Problem. Ich brauche Konnektivität, dann ist es vielleicht nicht das System, sondern eine Datenbank, die irgendwo hinter drei Firewalls steht und so. Darum geht es aber gar nicht. Es geht darum, dass die Leute, und das ist ja das, was du gesagt hast, in einem frühen Stadium eine Idee davon bekommen, welchen Mehrwert meine Software ihnen für ihren Use Case liefert. Und das, was du beschrieben hast, ist was, was aus meiner Sicht, bin ich 150% bei dir, absolut möglich ist. Wenn du gute Discovery Notes hast, ist schon heute AI in der Lage zu extrahieren, ist das ein guter Lead, ja, nein. Und wenn es ein guter Lead ist, das durchlaufen zu lassen, vielleicht schon eine Demo-Umgebung vorzubereiten und der Mensch würde, oder der Preseller in dem Fall, oder die Presellerin, würde dann mit einem aufbereiteten, guck mal hier, gerated nach Band, gerated nach Medic Lead bekommen. Das ist der Deep Research, den ich gemacht habe im Kontext für die Firma, gepaart mit dem Discovery, was ich schon habe. Und deine Demo-Umgebung ist, by the way, schon ready, weil der Use Case ist aus unserem Use Case Repository das und das. Und folgende 5 Kundenreferenzen habe ich dir schon rausgesucht, weil die sind aus einer internen Datenbank. Und diese Strecke, das so zu tun, aus meiner Sicht sind für die meisten Unternehmen, ist das eine Frage von, ich setze mich hin und baue das zusammen. Da reden wir nicht darüber, dass hier einer noch 5 Jahre forschen muss, sondern in der Regel sind diese Daten in irgendwelchen Systemen drin. Es gibt zu diesen Systemen Schnittstellen. Muss man die Beschreibung besser machen? Sicherlich, damit der Agent das ordentlich versteht. Du musst dir auch wahrscheinlich eine Agententechnologie kaufen von einem der Anbieter und das dann zusammenbringen. Und sehr wahrscheinlich kannst du dann einen Teil dieser Strecke automatisieren. Die Frage ist halt, wann wird es einer tun, das Ende zu Ende so zu bauen? Ne? Und wahrscheinlich, du hast schon einen dieser Unternehmen da angesprochen, Vivin, und wir hatten auch bei dem Abendessen zum Artist Circus am Vorabend hatte ich auch ein Gespräch und er sagte auch Clone USI. Und da war ich natürlich erstmal getriggert, ne? Da träume ich ja schon lange von, ne? Unlimitierte Ressourcen, du lachst, nein, ist natürlich Quatsch, aber eine entsprechende Möglichkeit zu haben, Teams zu skalieren, ist immer interessant. Und da wird, glaube ich, eine Menge noch passieren. Das ist einfach, ja, es ist total verrückt. Das Spannende ist, und das ist, glaube ich, das, wo wir wieder gefragt werden als Leader, ist, wie wird sich die Arbeitswelt verändern? Ne? Also wenn du quasi Leuten nur noch, wenn die Luke aufgeht und es fällt quasi immer der, und jetzt mach eine Demo, die sieht so aus. Das ist für Menschen nämlich, es ist nicht kein tolles Erfolgserlebnis, wenn du nicht im Erzeugungsprozess beteiligt bist. Ich habe ja eben beschrieben, wie es mir geht, wenn ich dann so ein Video in der Hand habe. Und ich glaube, das ist das, was noch nicht so richtig gelöst ist. Also wie wird sich die Arbeitswelt ändern? Wie wird die Arbeitsrealität sich der Leute ändern? Ethische Fragen spielen auch immer mal wieder eine Rolle. Ne? Ich hatte eben schon gesagt, so Guerilla-Marketing so ein bisschen gemacht mit Videoerzeugung. Du kannst natürlich auch eine Menge Quatsch machen mit den Dingern, im positiven und im negativen Sinne. Und dann ja, gilt es, die Augen und Ohren offen zu halten.
Wunderbares Schlusswort an der Stelle, glaube ich. Also ich bin dir sehr dankbar, dass du mit mir hier wieder mal so in den Presales AI Update Talk gegangen bist. Immer wieder inspirierend, auch zu hören, mit welchen Themen du dich auseinandersetzt. Und ich freue mich schon darauf, wenn wir mal wieder den dritten Check-in machen. In ein paar Monaten wird es wieder, wenn die Welt sich wieder ein Stückchen weiter gedreht hat. Also Philipp, besten Dank, dass du dir nochmal die Zeit genommen hast. Danke für die Einblicke, danke für deine Perspektiven. Mir hat es eine Menge Spaß gemacht.
Ja, vielen Dank für die Einladung und auf hoffentlich bald.
Das war für dich Presales Unleashed. Das ist dein Podcast für Sales Engineering im B2B-Softwarevertrieb. Wenn dir diese Folge gefallen hat und du wertvolle Impulse mitnehmen konntest, abonniere gerne die Show, hinterlass uns eine Bewertung in deinem Podcast-Player. So können auch andere von dieser Folge profitieren. Schön, dass du mit dabei warst und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.